Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hashtag Negotiate. Mein Name ist Fabio Falkenstein und gegenüber von mir sitzt die wunderbare Miriam Trotter, mit der wir heute ein hoffentlich interessantes Gespräch mit dem Philipp Siefer führen werden. Für die Leute, die Philipp noch nicht kennen, würde ich jetzt Miriam mal kurz bitten, ihn kurz vorzustellen.
Du sagst hoffentlich, das klingt irgendwie so, als hättest du Zweifel. Ich habe gar keine Zweifel, dass es ein interessantes Gespräch wird. Philipp ist nämlich eine sehr vielfältige Person, der auch schon sehr viel gemacht hat. Und wir interviewen ihn jetzt als Mitbegründer der Firma Einhornkondome. Einhornkondome sind nachhaltige und vegane Kondome. Und nicht nur das Produkt an sich war eine Neuerung 2015, als es auf den deutschen Markt kam, sondern die ganze Unternehmensstruktur ist eine sehr einzigartige. Einhornkondome engagiert sich sehr im Bereich des Sozialen und der Nachhaltigkeit, also Klimawandel, Aufklärung im Bereich der Sexualität, insbesondere der weiblichen, spielen eine Rolle. Und ja, ich bin sehr gespannt darüber, wie Philipp uns das jetzt noch alles ein bisschen näher erklären kann, uns seinen Werdegang, den Werdegang von Einhorn ein bisschen näher bringen kann. Und wir werden auch mit Sicherheit immer wieder auf das Thema Verhandlung zurückkommen und uns fragen, wie Philipp dann mit Konflikten umgeht und damit verwandten Themen. Ich freue mich sehr.
Ja, ich habe auch mega Bock und ich würde sagen, bevor wir jetzt hier ewig rumschnacken, rufen wir jetzt einfach kurz Philipp an und nehmen die Folge auf. Ich habe mega Bock, ich freue mich richtig. Und ja, das ist übrigens die Weihnachtsfolge, also frohe Weihnachten schon mal im Voraus und viel Spaß bei der Folge.
Viel Spaß!
Ja, hi, jetzt hier mit dem lieben Philipp. Wir haben ihn gerade eben schon ein bisschen angekündigt. Erstmal Philipp, danke, dass du hier bist. Ist wirklich super geil. Wir haben mega Bock. Und ja, Miriam, hast du noch gleich zum Anfang irgendwas zu sagen?
Ja, das ist quasi unsere Weihnachtsfolge, Philipp. Wir müssen jetzt ein bisschen einsteigen mit einem kleinen Review über die Weihnachtszeit. Wie ist deine Weihnachtszeit soweit?
Ist schon Weihnachten oder ist immer noch Corona? Ich weiß nicht, das sind ja so, die Übergänge sind fließend, oder?
Ich habe auch bald Geburtstag. Ich fürchte, wir müssen es kombinieren dieses Jahr.
Es wird nicht Geburtstag, feiere ich alleine in Quarantäne und dann Weihnachten auch. Aber
boah, scheiße.
Ja. Es ist ja auch, also mit meiner Familie natürlich, ne? Aber es ist ja auch das Fest der Liebe und es ist ja auch alles Fantasie. Also muss man sich ja eigentlich nur vorstellen.
Ja, ich habe in einem deiner Podcast-Folgen gehört, dass dir Geburtstag sehr wichtig ist.
Ja. Das stimmt.
Wie machst du das jetzt?
Das weiß ich auch noch nicht so richtig. Ich habe überlegt, ob man nicht irgendwie Tests für alle besorgen kann, aber es wäre auch asozial, dann die Tests wegzunehmen, nur weil man selber so heiß darauf ist, seinen Geburtstag. Das wäre total egoistisch. Aber ja, ich weiß nicht, vielleicht mit Zoom oder so. Also, aber es ist ja irgendwie auch ein bisschen scheiße. Vielleicht feiere ich einfach nächstes Jahr. Ich glaube, nächstes Jahr wird sowieso... Das wird das große Partyjahr. Ich tue dieses Jahr so, als ob ich nicht Geburtstag hätte. Und nächstes Jahr fängt man wieder an mit dem ersten Geburtstag. Und alle werden wieder eins. In 2021 ist wieder Zeitrechnung auf null. Alle sind wieder eins. Alle Menschen gleich alt. Und dann kriegen auch alle eine neue Chance, ganz von vorne anzufangen, alles neu zu denken. Ja, und dann werde ich dann eben eins. Meinen ersten Geburtstag feiere ich dann.
Das klingt verlockend.
Oh, ich habe jetzt schon wieder Lust auf Feiern und so. Also ich musste meinen Geburtstag logischerweise auch ausfallen lassen. Ich hatte jetzt vor einem Monat und Silvester ist halt scheiße. Ich bin voll der Silvester-Fan und da hätte ich echt gerne irgendwie gefeiert. Aber naja, kann man nichts machen.
Ja.
Ach ja. Aber ja, fangen wir. Ich habe dich ja angekündigt als... Ja, das ist, was du bist. Du bist der Gründer von Einhorn-Kondome und natürlich jetzt hier der Elefant im Raum. Warum Kondome und warum vegane Kondome?
Also Gründerstory nochmal so erzählen?
Ja, gerne. Oh, mit den Details alles.
Also, Waldi und ich haben ja vorher, Waldi war mein Mitgründer und ich habe ja vorher schon andere Startups gegründet. Und wir haben uns kennengelernt in so einer Unternehmerorganisation. Da haben wir übrigens auch mal den Matthias Schranner gesehen, der uns alles über das Verhandeln beigebracht hat. Ja, knallhart anglizistisches, angloamerikanische Verhandlungstechnik, wie man den Gegner ausquetscht bis auf den letzten Pfennig oder die Gegnerin. Und da haben wir uns kennengelernt und wir haben dann irgendwie diesen ganzen Kurs durchlaufen mit den ganzen anderen Fachbereichen auch und haben nachher gedacht, so voll geil, jetzt haben wir diese ganzen Tools und können jeden an die Wand verhandeln, aber Wofür machen wir das eigentlich? Für Profitmaximierung, für Ego-Maximierung, um unser eigenes persönliches Leben besonders gut zu gestalten? Es kann ja eigentlich nicht sein, dass man so einen Rucksack an Fähigkeiten so quasi geschenkt bekommt oder in der Schule lernt und dann loszieht und sagt so, alles, was ich kann, nutze ich dafür, mein persönliches Leben und die zwei Leute, mit denen ich noch verheiratet bin und die ich gezeugt habe, so geil wie möglich zu machen. Das ist irgendwie scheiße. Vor allem, wenn wir gucken, wo unsere Welt gerade ist. Nämlich größte Krise aller Zeiten, Klimakrise, soziale Gerechtigkeit ist eine Katastrophe. Frauen werden immer noch nicht so bezahlt wie Männer. Es gibt mehr Thomas in Vorständen als überhaupt Frauen an sich. Also wenn ich wenigstens Franziska sagen könnte, aber ist nicht so. Also ziemlich prekäre Situation. Und die Leute, die dann was davon verstehen, die Unternehmerinnen, die nutzen ihre Fähigkeiten nicht dazu, was Gutes zu tun. Dann haben wir überlegt, okay, wir könnten das ja jetzt machen, lass uns das doch machen und haben gesagt, okay, wir gründen irgendwas und wir reinvestieren einfach 50% der Profite in was Faires Nachhaltiges, achten darauf, dass die Wertschöpfungskette fair und nachhaltig ist und versuchen, irgendwie ein gutes Produkt zu machen. Dann sind wir jetzt auf die Suche gegangen und haben gesagt, okay, das ist das Betriebssystem von dieser neuen Firma, die wir gründen wollen. Aber was sollen wir eigentlich machen? Und dann war ich tatsächlich Kondome kaufen im Supermarkt.
Das ist sehr interessant, weil normalerweise funktioniert es ja andersrum, ne? Dass man eigentlich ein Produkt hat, von dem man weiß, das möchte man irgendwie vermarkten, das möchte man produzieren und dann überlegt man sich erst, wie soll eigentlich das ganze System dahinter sein, die Organisation.
Ich glaube, das ist bei den ersten Gründungen voll oft so. Man rennt so los und denkt, oh, es gibt ja gar keine Schülerzeitung oder es gibt ja hier... wir machen mal eine Mathe-App oder eine Nachhilfe-App oder so. Also man erkennt ein Problem, das ist ja so das Urunternehmerische. Und wenn dann mehrmals gegründet worden ist, geht man, glaube ich, strategisch anders daran. Es gibt ja diesen, das kennt ihr bestimmt von Simon Sinek, diesen Golden Circle, Why, How, What. Und voll viele Gründerinnen starten mit dem What. Und das haben wir früher auch immer so gemacht. Wir haben uns überlegt, oh, was könnte man machen? Oh, sticken, okay, gründen eine Stickerei. Okay, bum bum. Warum man das Ganze aber dann macht, ist ja, das lernt man dann erst viel später. Sich aber von vornherein total strategisch, also klar zu machen, was ist mein Ziel? Das ist ja auch bei der Verhandlung übrigens, das ist das Nummer eins Ding. Ja, wenn du eine Verhandlung gehst ohne Ziel, bist du am Arsch. Weil du das ja unterwegs immer vergisst. Du kannst sogar mit Ziel reingehen und es dann unterwegs vergessen, weil du zu aufgeregt bist oder über irgendein Limit gepusht wirst. Du siehst, ich habe da sehr gut zugehört in den Seminaren.
Sehr gut.
Dann verlierst du dein Ziel aus den Augen und dann bist du kaputt, weil du gar nicht mehr weißt, was du willst. Und beim Gründen ist es voll oft so, dass du irgendwas gründest und dann das pivotet ja auch andauernd. Also voll viele Unternehmen, die verändern ja andauernd ihr Ziel, weil man merkt, ach so, mit der Sache kommen wir jetzt gerade gar nicht mehr weiter oder wir machen jetzt noch das und das dazu. Und deswegen war es uns voll wichtig, uns zuerst strategisch sozusagen, was ist das, was der Sinn dieser Firma, warum machen wir das überhaupt, nämlich um die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Und dann war erst die Frage, was machen wir? Und als wir dann wussten, was wir machen, nämlich Kondome, haben wir uns gefragt, wie machen wir das? Und das war dann sozusagen dieses verbindende How. Und das ist natürlich dann immer so ein Prozess, so wie Simon Sinek das erklärt, ist das natürlich nicht, sondern das ist ja immer so ein Hui, hinher, hoch, runter, drüber, drunter. Aber so ungefähr war das. Und im Supermarkt war es halt echt Kondomregal angeguckt und gedacht, so krass, irgendwie, weiß nicht, so 40 verschiedene Kondompackungen hingen da. Von unterschiedlichen Marken, vor allem drei Marken gibt es ja in Deutschland, ne, die so die Hauptplayer sind. Und also total wenig fragmentierter Markt. Eigentlich drei Player teilen sich 90% des Marktes. Und die, dieser Marketingansatz oder diese Verpackung war halt voll so auf Sicherheit und so ein bisschen Fun, aber alles sehr männlich, auf eine männliche Zielgruppe. Und dann haben wir halt gesehen, dass 50% der Käufer Käuferinnen sind. Und haben gedacht, voll krass, wieso gibt es eigentlich keine Kondome, die eher so auf Gen Y zugeschnitten sind? Also so jüngere Leute, die viel mehr Sex haben als ältere Leute, die das Produkt eigentlich auch benutzen und die sich vielleicht mit Intersektionalität viel besser auskennen als andere Leute auch, wo man eben unterschiedliche Präferenzen hat und irgendwie Mann, Frau, Frauen kaufen auch Kondome und alle wollen halt irgendwie verhüten. Also nicht sozusagen so, Gott, du kannst AIDS kriegen, schütz dich, sondern eher zu sagen, du willst Sex haben, das finden wir gut, aber am besten finden wir es natürlich, wenn du verantwortungsvoll mit deinem Partner, Partnerin, umgehst. Und da gehört irgendwie Verhütung dazu, aber das muss halt nicht peinlich sein und blöd, sondern es kann auch irgendwie cool und nachhaltig sein und natürlich auch vegan.
Das finde ich, also ich meine, ich bin jetzt 19 Jahre alt, aber als ich das erste Mal in den Supermarkt gegangen bin, ich meine, wir kannten uns ja davor schon, bevor bei mir dieses Alter angefangen hat, und du hast mir mal, ihr habt mir mal diesen Dino zugeschickt, weißt du es noch?
Also na klar, so ein, das Dinosaurier Spezial. Bei euch? Ja, natürlich.
Gibt es das noch?
Ja, der Bestseller. Genau. Steht so bei Rewe an der Kasse.
Echt?
Ja.
Echt? Habe ich bei Rewe noch nicht gesehen.
Bei DM im Regal auch.
Ja, bei DM, da habe ich schon öfters gesehen jetzt. Also der Dinosaurier, das ist eigentlich eine Kartonbox in Dinosaurier-Kopfform, oder? Wo halt Kondome drin sind, logischerweise. Und irgendwie eine Urkunde war, glaube ich, drin, dass ich jetzt stolzer Besitzer dieses Dinosauriers bin. Und ein Penisstempel und Vagina-Stempel war, glaube ich, auch alles drinnen.
Ja.
Vulva. Vulva, ja, Entschuldigung.
Das Vagina ist ja das
Innere.
Ja, aber fangen wir hier um. Machen wir gleich noch Sexualkunde. Das finde ich sehr gerne. Gewonnen. Ein breites Spektrum.
Ich glaube, kann nicht richtig hier. Da können wir noch einen kleinen Exkurs machen. Dann Verhandlungen, Sexualkunde, Gründen. Du, das ist ja alles. Menstruation kann ich jetzt auch.
Dürfen wir mal anders. Fände ich auch mal gut. nee, aber ich finde es wirklich super geil, was ihr da alles aufgebaut habt. Und du hast gerade eben schon diese drei Hauptplayer erwähnt. Also, das wird wahrscheinlich dann Durex, Billy Boy und wer ist der dritte dann?
Ritex. Der einzige Deutsche.
Ihr seid ja reingegangen, also einer hat zu gründen und ihr musstet. Ja, ist jetzt Jacke wie Hose. Aber es geht darum, warum, also das ist ja so ein dominierter Markt gewesen und ist auch immer noch. Also warum, oder wie traut man sich da reinzugehen? Also wo schon die ganz großen Fische drin schwimmen.
Naja, oft ist es so, dass, also es gibt ja so ganz stark fragmentierte Märkte, wo super viele Player sind. Und dann gibt es ja welche, die sind sehr besetzt. Und das ist zum Beispiel bei Kondomen so, aber auch bei Menstruationsprodukten so oder bei, ja, schon so Everyday Products, weil die sehr stark auf Effizienz gelegt sind. Ja, du hast dann so eine Maschine, die produziert mega viel, deswegen kriegst du immer den besten Preis hin. Und dann, was aber voll oft passiert ist, auch Rasierklingen zum Beispiel ist auch so ein Markt, dass du dann so ein paar alteingesessene Player da hast und die sind alle happy mit dem, was sie verdienen, haben dann ein geiles Margenbusiness aufgezogen und die machen nicht viel, die müssen auch nicht viel machen und die lassen das schön so laufen. Und das ist natürlich eine krasse Chance für so junge, wilde Player, die sagen, du, mit 2% Market Share können wir schon total gut überleben und richtig was verändern und was Neues auszuprobieren, weil da meistens nicht viel Innovation im Markt ist. Ne? Die machen dann mal irgendwie, jetzt gibt es hier irgendwie noch Erdbeergeschmack oder irgendwie mit Noppen und Rillen und so Fake-Innovationen. Oder es kam ja mal dieses komische Lilo-Hex-Kondom raus mit wie heißt das? Dem von One and a Half Men, Charlie Sheen als
Charlie Sheen
als Testimonial. Mein. Da muss man auch, das fand ich auch gut. Die haben dann so eine Wabenstruktur gemacht und gesagt, das sei super stabil und so, totaler Bullshit. So kann man das dann halt disrupten. Und das war halt meistens über Technologie und wir haben halt gesagt, wir gehen eher über Gefühl und über Nachhaltigkeit und über Design. Also das war dann das Gefühl in Form von Design, das halt mehr Spaß machen soll. Und es hat super gut funktioniert. Und es ist voll oft so in solchen Märkten, dass du über einen Preis oder über ein anderes Abo-Modell oder ein anderes Versandmodell da was nur ganz wenig veränderst, aber damit eine ganz neue Zielgruppe ansprechen kannst, die vorher nicht so erschlossen war. Die halt natürlich nur das kaufen, was da ist, weil es ja nichts anderes gibt. Und wenn du dann eine Alternative anbietest, ist plötzlich so, ah, crazy, okay, nice.
Bei euch steht ja nicht nur der Wachstum der Firma im Vordergrund. Also du hast ja auch schon angesprochen, bei euch ist auch soziales Engagement und Nachhaltigkeit super wichtig. Ihr leistet auch viel im Bereich der Aufklärungsarbeit zum Thema Sexualität. Wie lässt sich das kombinieren?
Bei uns steht Umsatzwachstum sogar gar nicht mehr im Fokus. Also als wir gegründet haben, haben wir ja noch gesagt, wir reinvestieren 50% der Profite und 50% behalten Waldemar und ich. Das war sozusagen so grüner Neoliberalismus. Und so Green Capitalism war das einfach. Und damals waren wir auch voll überzeugt, dass das schon mega geil ist. Das ist natürlich auch schon viel geiler, als sich alle Profits einzustecken und nur Shareholder Value Based zu machen. Aber Inzwischen glauben wir, dass die Art, wie du die Firma, also das war sozusagen die Strategie, ne? Genau dieses Why, wie fangen wir an? 50% in die Wertschöpfungskette reinvestieren, heißt die Wertschöpfungskette hat einen kontinuierlichen Geldfluss und wird immer besser. Weil du eben nicht nur das Ganze, also stell dir vor, Coca-Cola würde das machen und würde sagen, wir nehmen 50% unserer Profite und damit sammeln wir alles Plastik wieder auf, was wir produziert haben. Das ist der größte Plastikproduzent der Welt. Mhm. Dann wäre das Plastikproblem im Meer natürlich anders, als es jetzt gerade ist. Das würde einen riesen Impact machen. Aber die machen ja nicht mal die Basics so ungefähr, ne? Und inzwischen haben wir ja die Firma in eine Stiftung übertragen. Also Einhorn gehört ja, das heißt so sich selber, aber die Anteile von Einhorn gehören einer Stiftung und zwar die Wertanteile und die Stimmrechte gehören Waldemar und mir. Und diese Stiftung hat diesen sogenannten Golden Share, also eine Veto-Aktie, mit der sie immer sagen kann, wenn wir Anteile verkaufen wollen, sagen die immer nein. Also kein Exit, kein wir können kein Geld mit den Anteilen machen. Also unsere Aktien sind sozusagen wertlos, nur Stimmrechte. Und Ausschüttung von Profiten ist auch verboten. Das heißt, alles Geld, was wir an Profits machen, bleibt in der Firma. Das heißt, die Idee, die wir am Anfang hatten, so ein Unicorn-Business zu werden, deswegen haben wir uns ja auch Einhorn genannt, weil wir gesagt haben, wir bauen eine Firma, die eine Milliardenbewertung hat und die ist aber fair und nachhaltig und reinvestiert 50% in die Wertschöpfungskette, sind wir ein krasses Leuchtturmbeispiel dafür, dass man Nachhaltigkeit auch sexy machen kann, auch super erfolgreich und super groß machen kann, wollen dann alle nachmachen. Alle wollen dann nachhaltiges Unicorn-Business bauen, weil es das bis jetzt nicht gab als Beispiel. Und während wir das gemacht haben, haben wir gemerkt, dass diese Art von Unicorn-Businesses ja voll das Teil, also voll Teil des Problems sind, weil du nämlich, wenn du so viel Marktmacht aufbaust und so riesig wirst, dann musst du ja die Wertschöpfungskette ausquetschen, um überhaupt so groß zu werden. Und viel schlauer ist es, wenn du 10.000 kleine Businesses baust, also statt ein fettes Procter & Gamble, baust du 10.000 kleine Firmen wie Einhorn, die alle sich selber gehören, alle so 5 bis 10 Millionen Umsatz machen, 30 Leute im Team haben und aber total krasse Werte haben. Also gehören sich selber, entnehmen keine Profite, reinvestieren, arbeiten mit ihren Partnerinnen gut zusammen, achten auf die Wertschöpfungsketten, auf die Lieferketten und sowas und achten halt nicht mehr nur darauf, noch mehr Umsatz zu machen, sondern engagieren sich vielleicht sogar politisch und werden eher so Systempreneurs als Umsatzmaximierung-Preneurs. Also wo es dann eher um eine Sinnmaximierung geht als eine Umsatzmaximierung, weil das ja auch, also Geld hat ja einen extremen Grenznutzen. Es nützt überhaupt nichts, die Zahl auf dem Konto immer größer werden zu lassen. Das kommt einem natürlich immer so vor, wenn man, solange man nicht so viel Geld zur Verfügung hat, aber der Moment, in dem man Geld zur Verfügung hat, wir hatten das ja dann, ne, Einhorn ist bestimmt ein paar Millionen wert, also weiß nicht, 10, 20 oder so und hätten es ja auch sicherlich sehr gut verkaufen können und hätten dann eben jeder 10 Millionen gekriegt. Oder in 5 Jahren auch noch mehr, wenn die Firma gewachsen wäre und wir hätten die in die USA expandiert oder sowas, das wäre voll der No-Brainer. Ne? Wenn wir jetzt um Umsatz optimieren würden, würden wir jetzt USA-Business machen, würden europaweit verkaufen, würden einfach die Kondome krass pushen, wären dann eine Global Brand und würden einfach fett Umsatz machen. Aber unser Hebel, also unser Impact-Hebel, liegt ja ganz woanders. Das ist ja gar nicht das, also was bringt das der Welt, wenn ich jetzt noch mehr Kondome verkaufe? Wir haben ja jetzt ein paar Leute, die werden bezahlt, wir sind connected mit ganz vielen Aktivistinnen. Das Problem der Welt ist ja gerade nicht, dass wir mehr Kondome verkaufen, sondern das Problem ist, dass wir vor einer Klimakrise, also nicht stehen, sondern in einer Klimakrise sind und die müssen wir lösen. Und ob ich mehr Umsatz mache oder nicht, ist für die Klimakrise komplett irrelevant. Mhm. Sorry, kleiner Lava-Monolog.
Ich meine, es gibt ja, also das, wie du sagst, es ist ein Unicorn. Also es ist was ganz Einzigartiges. Und es ist auch, als ich mich damit kurz beschäftigt habe, dachte ich mir so, wow, krass. Ich finde es super faszinierend, dass das funktioniert. Und man muss eben auch erstmal auf diese Idee kommen. Also ich finde, es ist was eigentlich sehr naheliegend ist, aber im Denkprozess sehr fern liegt. Weil ich vielleicht auch einfach als Otto-Normalverbraucherin doch eher auch immer über diesen Weg gehe, was fehlt mir in meinem Alltag, was bräuchte ich, was müsste produziert werden und darüber dann denke, ah okay, was könnten für Unternehmen, für Firmen gegründet werden und dass ihr halt, wie ich vorhin auch schon gesagt habe, das Pferd so rum aufzäumt, bietet natürlich ganz andere Möglichkeiten und ganz andere Stellschrauben, an denen man irgendwie drehen kann.
Ja, dazu kommt, Miriam, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber wir haben in der Schule, oder haben nicht nur, sondern wir lernen nichts über Startup-Gründung. Also für uns ist Startup ein absolutes Fremdwort. Also ich habe diese privilegierte Lage und ich bin schon relativ lange in diesem ganzen Startup-Ding drin. Ich war bei Bits and Pretzels, ich weiß nicht, ob du das kennst.
Klar.
Ist eigentlich wie ein Heiligtum für Startups.
Aber vielleicht kannst du es nochmal kurz erklären für die Hörerinnen und Hörer.
Startup-Festival, so heißt es offiziell. Also da treffen sich, da gehen halt junge Founder, oder müssen nicht unbedingt jung sein, aber halt junge Gründer hin und Investoren. Und das ist eigentlich wie so ein großes Networking, kann man eigentlich sagen, oder? Wie würdest du es am besten beschreiben? Also man kann da sein Startup verkaufen, wenn man will.
Doch,
man
ist so eine Konferenz. Da gehen die ganzen Startup-Heinis und Heininnen, die gehen dann dahin, so wie auf dem Oktoberfest ist das ja auch, ne? Und dann, dann saufen die und reden über neue Business-Ideen. Dann kommt Obama vorbei und hält eine tolle Rede.
Langweilig war.
Ja, der hat dafür aber richtig viel Kohle gekriegt. Aber es ist natürlich ein sehr gutes, also die machen mega Marketing, das ist eine fette Konferenz. Super geil.
Super geil, da zu sein.
Wir waren da auch mehrmals als Speaker angefragt, die zahlen aber nicht. Und deswegen haben wir ja bei deinem Vater gelernt, das machen wir natürlich nicht an Paid Gigs. Ja, wenn Obama bezahlt wird, wollen wir auch bezahlt werden. Was soll das Scheiß? Und das haben die aber nicht gemacht. Und dann haben wir immer gesagt, wir haben leider keine Zeit. Und aber das ist natürlich eine Konferenz, wenn man sich irgendwie damit beschäftigen will, was Startups so machen, so, dann macht das schon Sinn. Oder hier OMR oder so, Online-Marketing Rockstars ist dafür, glaube ich, auch super spannend. Oder hier South by Southwest, das ist eigentlich am besten. In Austin, in Texas.
Austin, ja, habe ich auch schon gehört. War ich selber noch nie da, aber steht auf meiner Bucketlist. Aber wie gesagt, also wir reden hier gerade voll aus dieser privilegierten Lage, dass wir halt alle wissen, also wenn du jetzt dazu gerade diesen Golden Circle erklärt hast und so, ich meine, wir wissen ja alle Bescheid, also wir alle, wir zwei gerade und du, um was wir da eigentlich reden, aber ich glaube, das kommt halt nur dadurch, dass wir halt in Kontakt waren schon mit dieser Welt und in der Schule wird uns halt beigebracht, ein Ausbildungsberuf ist sicher, besser noch studieren und sonst, da hört es dann auf. Also wir haben, also in Bayern gibt es sowas, das nennt sich P-Seminar und da hast du auch eine Berufsorientierung und da wird halt kein Wort über ein Startup verloren. Und was ich super schade finde, weil ich finde Startups, wir haben auch bei Hashtag Negotiate letztes Jahr haben wir auch darüber geredet, dass Konzerne nicht ohne Startups überleben können und Startups nicht ohne Konzerne, logischerweise, weil man braucht ja irgendwie so diese Konkurrenz und dieses Pushen gegenseitig. Aber trotzdem wird es total vernachlässigt. Ich weiß nicht, wie war es bei dir in der Schule? Habt ihr wahrscheinlich auch nichts darüber gelernt, oder?
Nee, gründen gehört ja nicht, das ist ja kein normaler Beruf, also das ist ja nicht vorgesehen vom System so ungefähr, dabei ist es ja eigentlich, ist das, also jede Firma, das Startup hört sich immer so, so nach so einem irgendwie, als ob es das irgendwie erst seit gerade geben würde, aber ich meine, Siemens war auch mal ein Startup, ne? Jede Firma hat irgendwie angefangen mit einer Frau oder einem Dude oder irgendwie, also egal, sich divers identifizierend, die gesagt haben so, ich gründe jetzt dieses Ding und ich glaube, wir können Fernseher bauen oder Kondome oder scheißegal. Oder ich meine, ihr habt jetzt einen Podcast gegründet, ja, ihr seid ja auch damit schon Gründerin. Und diese, so geht ja jede Gründung irgendwie los. Aber ja, das kommt jetzt nicht so, man kennt dann natürlich nur die Firma, aber natürlich ist jede Firma irgendwann mal super klein gewesen.
Ja, ich glaube, man wird in Deutschland sehr so auf Sicherheit gepolt. Also es ist wichtig, irgendwas zu haben, worauf man irgendwie vertrauen kann, in Anführungsstrichen. Obwohl ich glaube, dass die Entwicklungen in dieser Welt einem doch immer wieder beweisen, dass man sich doch auf nichts verlassen kann im Endeffekt. Was war denn für dich so zündend? Also woher kam der Mut, dass du diesen Schritt gegangen bist und dich halt nicht für diesen Standardweg entschieden hast, einen normalen Job als in Form eines Arbeitnehmers anzunehmen? Oder war das, was schon immer da war bei dir?
Ja, ich fand das schon immer gut, einfach irgendwas so auszuprobieren. Ich habe mein erstes Unternehmen gegründet im Studium und da hatte ich halt so mein monatliches Salär, um irgendwie zu studieren. Damals 600 Mark im Monat in Ilmenau in Thüringen. Ja, da kriegt man ja heute gar nichts mehr für heutzutage, ne? Und dann habe ich da halt in der WG gewohnt und habe halt irgendwann gedacht, ich gründe jetzt eine Stickerei. Und dann habe ich halt eine Stickerei gegründet und habe angefangen, da irgendwie Poloshirts in der WG zu besticken. Und dann hatte ich halt irgendwann 20 Stickmaschinen und habe bei Ikea so Handtücher bestickt. Und dann, das ging Weihnachten immer mega ab. Mhm. Und das war natürlich total geil. Einfach so, also man kann ja als Unternehmen einfach machen, was man will, so ungefähr. Kannst du dir irgendwas ausdenken und dann verwirklichst du diesen Traum. Und dann gibt es immer irgendein Hindernis, was dann nicht klappt. und dann musst du da drumrum oder irgendwie anders oder durch oder so. Das macht ja total Spaß, das ist ja voll witzig. Also das, voll viele Leute regen sich ja auch krass über ihre Jobs auf, ne, und sagen, oh, der ist so ein Arschloch, mein Chef und meine Chefin, die ist die Allerschlimmste. Und natürlich ist das eine Form von Sicherheit, weil man dort ja irgendwie so sein Ding macht, aber Leute, die halt im Konzern weit kommen und dann irgendwie merken, dass ihnen die Decke zu niedrig wird, die gründen ja alle.
Ja. Aber es gibt bestimmt auch viele Ups und Downs. Du hast ja auch gerade gesagt, dann funktioniert wieder irgendwas nicht. Man braucht, glaube ich, schon ein sehr gutes Durchhaltevermögen. Und was zeichnet dein Durchhaltevermögen aus?
Das ist ja bei allen Sachen so, ne? Also ich weiß noch, dass als ich mal ein Praktikum gemacht habe, jetzt angestellt zu sein, ist ja auch nicht die ganze Zeit lustig. Überhaupt nicht. Ich bin ja voll abhängig davon, was andere von mir wollen. Ich kann mir nicht selber aussuchen, was ich machen will. Es sei denn, ich arbeite bei Einhorn. Da darf ja jeder machen, was er will. Das ist ja genauso schwierig. Also da stehe ich ja auch vor Herausforderungen, dass ich vielleicht, weiß ich nicht, ich will eigentlich mehr Zeit mit meinen Kindern verbringen oder ich hätte gerne mehr Zeit zum Nachdenken oder ich würde mich gerne mit einem bestimmten Projekt beschäftigen oder ich denke, ich weiß es besser und wir gehen gerade in eine falsche Richtung. Das geht, glaube ich, jungen Leuten die ganze Zeit so, dass sie irgendwie denken so, was will der alte Sack mir da eigentlich gerade erklären? Der weiß ja gar nicht, was im Internet gerade los ist oder was auf dieser Plattform hier irgendwie passiert. So, die haben keinen Check und dann fangen die da an, in so einer auf der Schreibmaschine irgendwie eine E-Mail zu schreiben und man ist so, hast du noch nie von Slack gehört und können wir das nicht irgendwie anders organisieren und kennt ihr nicht das und benutzt halt irgendwie Technologie ganz anders. Das ist ja nicht nur beim Unternehmertum so, sondern es geht einem ja die ganze Zeit so. Und der Unterschied ist halt, beim Unternehmertum ist natürlich das Risiko hoch. Ich meine, 8 von 10 Gründungen kacken ab. Und das muss man natürlich dann weiter durchhalten. Und man hat aber eben, also das, was man halt nicht hat, ist, dass man morgens ins Büro geht und dann sitzt da jemand und sagt ihm, jetzt musst du das machen. Sondern das musst du dann halt plötzlich wissen. Das weißt du natürlich am Anfang nicht. Das ist ja, so fängt man ja nicht an. Dann ist man so, ja, ich wusste die ganze Zeit, so als wir Einhorn gegründet haben, ich wusste jeden Tag morgens ins Büro genau, was ich als nächstes mache. Das ist ja nie so. Du gehst ja dahin und dann hast du so einen Plan, was die nächsten 3 Wochen geht und dann wirst du plötzlich verklagt, dann bist du nur noch damit beschäftigt. Dann ist das halt deine Aufgabe. Also da sitzt ja dann doch wieder jemand, der dir irgendwie sagt, was du machen sollst. Und dann ist ja wichtig, deine eigene Strategie so ausgerichtet zu haben, dass du sagst, so, okay, jetzt ist das und das passiert, aber ich will ja dahin. Und deswegen handle ich jetzt so und so. Und das war. Ja.
Entschuldigung. Hattest du jemals einen richtig naiven Gedanken, wie sowas funktionieren könnte, der sich dann so richtig aufgelöst hat, so richtig zerplatzt ist wie so eine Seifenblase?
Wie, meinst du jetzt bei Einhorn, dass ich mir irgendwas ausgedacht habe?
Ja, also ist so irgendwie so, weil du gerade sagtest, man denkt ja dann irgendwie so, ja, macht das und das und dann wird man verklagt. Also
ja.
Hattest du irgendwie mal so eine ganz naive Vorstellung?
Ey, ich habe hier gerade eine To-Do-Liste gefunden, ne?
Ja.
Also, und manchmal findet man ja so, ich mache voll gerne so To-Do-Listen, weißt du? Hast du so einen Blog, dann schreibst du irgendwas drauf, ja? Mein ganzes Leben ist voller To-Do-Listen. Überall liegen immer irgendwelche To-Do-Listen. Und man merkt ja mal, wenn man so eine alte To-Do-Liste findet, was davon habe ich jetzt eigentlich wirklich gemacht und was davon denkt man so, ah ja, crazy, das war auch mal eine Idee, witzig, da haben wir uns nie mehr mit beschäftigt. Mhm. Und das ist ja die ganze Zeit so. Ich meine, 90% der Ideen, die du hast, kannst du ja gar nicht umsetzen. Das geht überhaupt nicht. Hier steht zum Beispiel wichtige Produkte, die keiner mag, ja. Das war nämlich so, als wir bei Einhorn überlegt haben, so, was könnte man noch machen, so für Produkte. Da war so, wir haben jetzt die Kondome, das läuft mega gut, wir haben eine coole Marke gebaut, die Leute würden am liebsten mehr Einhorn-Produkte kaufen. Und da gab es noch nicht die Periodenprodukte. Und dann haben wir so eine Liste gemacht, was es noch für Produkte gibt. Hier steht zum Beispiel Fahrradhelm. Haben wir jetzt noch nicht rausgebracht, wie ihr sicherlich mitbekommen habt. Aber ist eigentlich...
Zahnseide wäre eine
Zahnseide, Idee, mega geiles Produkt. Krasse. Habe ich übrigens ohne Scheiß, Miriam, gestern, ich war letzte Woche beim Zahnarzt und habe so eine Zahnreinigung gemacht. Ich habe immer so ein bisschen Zahnstein. Und dann machen die ja mit diesem Ultraschallpickel da. Und dann... kommen dann so an die Zahnhälse und dann ist man so ja, und das tut sau weh und dann sagen die immer, ja, Zahnseide benutzen und dann benutzt man 2 Wochen danach jeden Tag total brav Zahnseide und dann scheißt man drauf.
Und wieder 3 Tage vorm nächsten
Tag. Genauso ist es bei mir auch. Und ich habe denen nämlich dann gesagt, ja, wisst ihr, was ihr machen solltet? Ihr solltet als Weihnachtskarte so ein Foto von euch verschicken, so ein großes Foto von der Sandra, der Zahnarzthelferin, mit dieser Monsterwaffe. und dann ist da vorne, dann hat sie so die Hand und da ist dann so eine Packung Zahnseide drin und dann sagt sie so, you know why. Und dann so.
Fantastisch. Und dann hätte man, ich bräuchte sowas ganz unbedingt. Ich habe nämlich letztens in meinem Badezimmerschrank eine Tube Elmex-Gelee gefunden. Die ist allen Ernst 2015 abgelaufen.
Scheiße, das ist aber, glaube ich, hier. Die würde ich weiter. Auch
einmal die Woche benutzen.
Scheiß drauf.
Ich glaube, ich verschenke die zu Weihnachten.
Die abgelaufene Tube Elmex-Gelee? Ja.
Ja, klar.
Ich weiß schon, wie unter dem Baum liegt.
Schrottwichteln auf jeden Fall. Aber die, genau, das, Zahnseide, ja, wäre voll das Ding. Ich glaube, also da könnte man easy was machen. Gibt es ja auch nicht viele Player, es gibt irgendwie keine Marke, wo ich jetzt sagen würde, Zahnseide, das kaufe ich immer nur von Rabodutsch. Weil die Rabodutsch-Zahnseide, das ist die beste Zahnseide. Und die ist auch noch nachhaltig und nicht teuer. Gibt es bei DM. Es ist ja nicht so. Ja. Genau, da haben wir halt so überlegt. Also Fahrradhelm, Zahnseide, Pflaster, Klopapier, also lauter so Sachen, die, genau, und die haben wir halt alles nicht gemacht. Haben wir aber alles mal angeguckt, habe ich alles geresearched. Hatte ich ganz viele Ideen zu. Haben wir dann aber eben nicht gemacht. Und das passiert ja natürlich die ganze Zeit.
Ja.
Ich stelle mir so ein ziemlich geiles Supermarktregal vor. So, hier ist Einhorn und dann so Kondome neben Tampons und dann Fahrradhelm oder irgendwo noch ein bisschen Zahnseide.
Digga, unendliche Weite.
Ja,
bei Chibo hast du dann, was kam gerade, hat sie gerade rausgebracht, ein Masken-Etui. Das sind wirklich, also muss ich sagen, das ist
Nummer 1. Aber ich glaube, es sind natürlich dann trotzdem die Produkte, die man eigentlich braucht.
Ja.
Ja. Aber es sind dann eigentlich schon die Produkte, die man eigentlich braucht. Also ich müsste dann einfach nur zum Einhornregal gucken und schon wäre meine Zahnpflege
gebucht. Die nächste Idee, die wir hatten, machen Crowdfunding. Auch eine Idee, die wir nicht umgesetzt haben bis jetzt, kommt aber vielleicht noch. 100 Produkte, 100 Millionen, das größte Crowdfunding aller Zeiten. Wir sagen, wir bringen 100 Einhornprodukte raus. Wir stimmen ab live im Crowdfunding. Was sind die 100 Produkte, die jeder Mensch braucht? Also Klopapier, Kondome, Tampons oder eine Tasse, T-Shirt, Zahnbürste, keine Ahnung. Dann gehst du das halt einmal so durch und dann gibt es halt dieses Sortiment. 100 Einhornprodukte, 100 Millionen gesammelt und immer wenn die nächste Million dazu kommt, also wenn du bei 75 Millionen gibt, gibt es halt 75 Einhornprodukte und du kannst alle auf einmal kaufen. Also kaufst du einmal und dann bist du fertig. Idee. Kriegst du eine Kiste, dann hast du alles. Kannst alles andere, kannst dich von entledigen. Du weißt immer, Wertschöpfungskette ist mega safe. Das ist eine Purpose Company, also gehört sich selber. Das heißt, alle Profite werden reinvestiert. Keiner wird mega rich davon. Die Preise sind fair, die Wertschöpfungsketten sind fair und das Zeug ist auch noch mega geil designed.
Sehr cool.
Eine Idee.
Haben wir nicht gemacht. Haben wir nicht gemacht.
Habt ihr kaum
kann ja noch kommen.
Kann ja noch kommen.
Wer weiß.
Ja, ich sehe gerade, wir sind schon ziemlich weit in der Zeit vorangeschritten und wir haben noch relativ wenig über Konflikte selber geredet. Und das mich, ich habe natürlich euren Podcast angehört, also Hotel Matze, sehr empfehlenswert. Und ich glaube, es war in der, lass mich lügen, September-Folge. Da habt ihr über Schamgefühl geredet. Und ich fand das hammergeil, einfach weil Scham ja eine ganz eigene Art von Konflikt ist. Und zwar genau dieser Konflikt mit sich selber. Und unser Thema ist ja genau Embrace the Conflict und wenn man das ein bisschen weg von der Verhandlung sieht, naja, in der Verhandlung ist ja eigentlich auch, aber jetzt auf diesen Charme überträgt, finde ich, das ist ja eigentlich, passt ja wie die Faust aufs Auge. Und ich meine, du hast ja wahrscheinlich, ihr habt ja darüber geredet, dass du ein relativ wenig Schamgefühl hast. Ist das dann die richtige Formulierung? Ja, schon, oder?
Ich schäme mich. Wenig Schamgefühl,
dann traut man sich viel.
Ja.
Genau.
Ja, wenig Schamgefühl zu haben, ist ja sehr negativ. Ne? Also jemand, der kein Schamgefühl hat, ist ja asozial eigentlich eher so, ne?
Ja, stimmt. Ja, wir sagen einfach, du schämst dich wenig, dann haben wir deutsche Sprache, schwere Sprache.
Ich bin nicht sehr schamig.
Dafür.
Ich bin
schamig. Aber wie kommt das? Also kann man sich das antrainieren oder hast du, sag ich jetzt mal, hast du Rituale, bevor du irgendeine Kacke machst, schaust du auf die Uhr, zählst dreimal bis drei und drehst dich einmal im Kreis und dann ist das Schamgefühl weg so.
Nee, also das ist schon so gewachsen, weil das kann man ja abbauen. Also Scham ist ja ein gesellschaftliches Phänomen, was dazu da ist, die Leute im Zaum zu halten. Das ist ja voll die Waffe. Du kannst ja auch wenn du jemanden richtig mundtot machen musst, brauchst du die Person nur krass zu beschämen und die wird sich nicht mehr melden. Das ist ja in Verhandlungen total gefährlich. Oder jemanden bloßstellen. Das ist ja auch nichts anderes als Scham. Ja. Und sich selber davon frei zu machen, ist ja eine krasse Technik, die man natürlich erlernen kann und die natürlich, merkt man ja auch, alte Menschen haben viel weniger Scham als junge Menschen. Weil jungen Menschen die ganze Zeit gesagt wird, das darfst du nicht und das kann man nicht machen und oh Gott, was hast du? Und dann schämt man sich. Was hast du denn da? Was? Und dann denkt man schon, oh Gott, was habe ich gemacht? Was habe ich gemacht? Und schon schämt man sich, obwohl man gar nichts gemacht hat. Und das, je mehr man natürlich in die Öffentlichkeit geht und sich auf eine Bühne stellt vor 500 Leuten irgendwie über Sex und Kondome redet und dann ein Kondom mit der Nase aufpustet, du merkst ja, das ist ja das Witzige, wenn man peinliche Sachen macht, also die eigentlich, für die man sich eigentlich schämen müsste, und man merkt aber, dass das gar nicht, es passiert gar nichts. Also ich werde ja nicht weniger ernst genommen deswegen oder so. Ja. Dann ist das, dann nimmst du dieser Scham natürlich, die ist dann weg. Weil du dich selber, wenn du dich nicht mehr schämst, gibt es das Gefühl ja auch nicht mehr. Du kannst das ja lassen. Also du kannst ja sagen, ich pupse jetzt hier auf der Bühne, mir ist das nicht peinlich, alle müssen furzen. Da kann ja keiner was zu sagen. Ich meine, das ist dann, die können natürlich sagen, oh, wie peinlich. Wenn ich sage, ja, mir ist das nicht peinlich, dann ist es, gibt es kein Schamgefühl mehr. Und ich glaube, das ist so, das übt man ja dann. Ich habe mal in der ersten Folge von Hotel Matze, rede ich ja darüber, dass ich Panikattacken hatte, lange Zeit. Das war super stressig, die Gründung, bla bla bla. Dann hatte ich immer Herzrasen, dachte immer, ich bin tot, gleich im nächsten Moment. Und das war mir super peinlich. Ich wollte niemals, dass irgendjemand das rauskriegt, weil ich gedacht habe, wenn die Leute wissen, dass ich diese Angstzustände habe, dann denken die, ich bin eine Lusche und dann will keiner mehr mit mir reden. Und dann halten die mich für schwach oder so und dann nimmt mich keiner mehr ernst. Das komplette Gegenteil war der Fall, als ich darüber dann, ich habe das dann auf Facebook gepostet, weil du mal die ganze Zeit postet das einfach auf Facebook, dass du Panikattacken hast. Ich war so, bist du des Wahnsinns? Das darf niemand erfahren. Und als ich dann auf Facebook, haben mir alle geschrieben, boah, wie krass mutig, darüber zu sprechen, habe ich auch. Und dann plötzlich war dieses Schamthema nicht mehr so, ich mach was verboten. Ich konnte ja nichts mehr was für. Es ist ja jetzt nicht so, dass man so mit Absicht Panikattacken hat und dann können alle sagen, haha, er hat Panik. Sondern es ist ja so, oh je, scheiße. Also ich konnte dann Empathie für mich selber empfinden. Die anderen haben mir irgendwie gesagt, voll krass, habe ich auch. Dann haben mir voll viele Leute geschrieben, wie gehst du damit um? Bei was für Ärztinnen warst du? Gibt es Tricks und so, damit besser? Und plötzlich hatten wir so einen Austausch über so ein Peinlich-Thema, weil Männer ja keinen Schmerz spüren dürfen, so ungefähr, und schon gar keinen eingebildeten. Das ist ja so eingebildete, ja. Dabei ist das einfach eine psychische Sache, das ist ja genauso ernst zu nehmen, wenn du das Bein brichst. Also weiß man ja heute, dass auch Depressionen und sowas ist kein eingebildeter Quatsch, wo man dann kurz Rasenmähen geht und dann geht es einem wieder gut, sondern man muss es behandeln und das ist durchaus was man behandeln kann. Dafür muss man es aber natürlich ansprechen und wenn man sich zu doll schämt. Also ja, und ich glaube, diese Schamschallmauer, die habe ich schon ziemlich oft durchbrochen und deswegen sind mir nicht mehr so viele Sachen peinlich. Aber mir sind natürlich trotzdem noch Sachen peinlich oder ich traue mich Sachen nicht oder habe Angst vor irgendwas.
Aber ich kann da total relaten. Also ich bin ein Mensch, der sich eigentlich für alles schämt. Also ob jetzt Fremdscham oder Scham für mich selbst. Und es wird nur besser, indem man es einfach macht.
Embracen.
Also, genau. Und auch das mal aushält. Also dieses Schamgefühl tatsächlich aushalten. Und wie du sagst, feststellen, es passiert einfach überhaupt nichts.
Nix.
Also keiner mag einen hinterher weniger oder belächelt einen. Im Idealfall hat man einfach für einen Lacher gesorgt. Oder das Schamgefühl bei anderen abgebaut. Also wenn ich mir jetzt überlege, zum Beispiel eine Geschichte mit dem Pupsen, was du jetzt gerade gesagt hast. Im Idealfall oder wahrscheinlich sind sogar alle saubfroh und denken sich so, wow, zum Glück kann ich jetzt auch einfach furzen. So. Also das ist total positiv grundsätzlich und mit den Angstzuständen, das kenne ich leider auch. Und seit ich damit offener umgehe, was mir noch immer ein bisschen schwerfällt, aber ich hatte immer Angst, als schwach wahrgenommen zu werden und eigentlich wird man genau dann als stark wahrgenommen.
Voll.
Also die meisten sagen dann so, wow, mega stark, dass du damit irgendwie einen Umgang findest, dass du da offen bist und zack, schwindet auch die Angst davor, sich zu schämen und die Angst vor Scham ist auch noch fast schlimmer als Scham selber. Ist fast destruktiver.
Ja, und vor allem, man kann ja, also wenn man nichts macht, macht man ja nichts falsch, ist ja so.
Aber man macht halt auch nicht richtig. Auch nicht richtig.
Genau, es ist und einfach, man stagniert halt an einem Punkt, was halt einfach echt scheiße ist. Also man entwickelt sich ja nicht weiter, wenn man nur nach gesellschaftlichen Normen lebt. Und das ist natürlich super, super schade eigentlich. Also, meiner Meinung nach. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ja, du nickst.
Ja, ja.
Nee, also ich finde, Personal Growth findet nur dann statt eigentlich, wenn man sich selber ein bisschen fordert auch.
Ja, das ist ja das, worüber jetzt alle reden, so die Komfortzone verlassen, bla bla. Aber natürlich ist es genau das. Also gibt es jetzt natürlich krassere Beispiele und weniger krasse, aber also das ist ja auch der Witz, dann wird es direkt so als Stärke so ungefähr gezeigt. Dabei ist das eigentlich normal. Ich kann normal über meine Gefühle reden, ich kann normal darüber sprechen, wie es mir geht. Ich kann auch, wenn es mir schlecht geht, kann ich auch sagen, dass es mir gerade schlecht geht und dann habe ich keine Angst, dass mein Gegenüber denkt, ach du Scheiße, was ist denn mit dem los? Sondern das ist ja ganz normal. Dann geht's halt, manchmal geht es einem ja nicht so gut. Oder man ist müde oder so.
Ja, jetzt haben wir den Charme abgefrühstückt, kann man ja fast sagen. Also ab sofort schämen wir uns einfach, versuchen wir uns weniger zu schämen. Und ich habe es, Sie haben ja vorhin schon gesagt, wir haben ein paar Spiele vorbereitet.
Ah ja, stimmt.
Wir quatschen hier schon die ganze Zeit. Ich glaube, wir kommen sogar wieder nur zu einem Spiel. Aber wir werden es sehen. Und zwar...
Kann man das gewinnen, das Spiel?
Aussuchen lassen, was er machen möchte?
Nee, du kannst nichts gewinnen. Du kannst...
Naja, was würdest du denn gerne gewinnen? Du könntest
nee, meine Elmex... Nee, nur den Sieg.
Meine Elmex kannst du gewinnen.
Nee, habe ich selber.
Ich, so. Aber die ist nicht 2015 abgelaufen.
Na, das stimmt natürlich. Keine Jahrgangsgeschichte.
Du kannst unsere Adresse gewinnen, dass du uns doch mal ein Dino schicken kannst. Nee, Spaß. Oh, ja. Nicht ernst. Nee, dann, gute Idee. Wir
Verhandlungstechnik.
Nee, das war...
Das er nickt ganz anerkennt.
Das war frech.
Ich hätte schon gerne...
Schön am Ende Dino. Nicht nachlassen, dann, sondern die Dreistigkeit so weiter durchziehen, weil sonst, das weißt
du ja,
dann
du unsicher werden mittendrin
ist ein Zeichen von Schwäche. Also jetzt habe ich dich geknackt, so ungefähr, ja, einfach nur durch die Ernst zu gucken. Dabei hast du ja alles, von mir, was du von mir brauchst, ja. Der Podcast ist bis jetzt schon gut, ne, du kannst sagen, hier, wenn du wissen willst, worum es geht im Spiel, schick mir ein Dino oder hier ist Ende.
Ja nicht,
dann gibt es noch eine Eskalation... Und die Folge wird die berühmteste Folge aller Zeiten werden. Wäre ein bisschen Arschloch-Move, aber du könntest ja dann später einfach sagen,
stimmt.
Hey, tut mir leid. Dann würde ich dir natürlich verzeihen, weil du so jung bist.
Weißt
du,
für die Show.
Weißt
klar, du? klar. Nee, aber du darfst sogar entscheiden, das ist jetzt dein Part, du darfst entscheiden, entweder oder Fragen, boah, zweimal entweder, hintereinander, Hammer, oder Assoziationen zu Wörtern sagen. Verstehst du? Also entweder oder Fragen, wir geben dir zwei Szenarien, du musst eins auswählen, instinktiv. Oder Assoziationen, wir sagen dir ein Wort und du musst so schnell wie möglich einen Gedankengang, ein Wort, einen Gegenstand, irgendwas dazu sagen.
Assoziatives wenn dann.
Okay, dann Ladies first, ich lasse dir den Vortritt.
Oh, dankeschön. Deine Assoziation zu Hipster?
Dendriert.
deine Assoziation passt sogar perfekt, Berlin.
Kongruent.
Mm. Deine Assoziation zu Freundschaft?
Apparativ.
Sehr schön. Deine Assoziation zu Klimawandel?
Heiß.
Ich dachte, jetzt kommt irgendwie Real Fact oder sowas, aber nur heiß.
Deine Assoziation zu Einhorn?
Make Magic Happen.
Schule?
Konkav.
Das musst du erklären.
Ich weiß nicht. Ich bin ein bisschen albern jetzt, glaube ich. Aber in der Schule lernt man ja den Unterschied zwischen konkav und konvex. Also ich hätte auch binomische Formel sagen können. Oder auch sagen können, Kacke oder so. Aber das wäre mir jetzt.
Warst du denn gut in Physik?
Ja.
Also da habe ich den Unterschied zwischen konkav und konvex gelernt.
Ich war sehr, sehr gut in der Schule.
Oh.
Wir haben, ich weiß nicht, willst du darüber reden? Das war auch in der, sollte auch in der September-Folge von... Ding gewesen sein bei eurem Live-Auftritt, wo du über deine Erfahrungen in der Schule geredet hast. Ich weiß nicht, ob du darüber reden willst oder nicht.
Ich habe ja schon darüber geredet. Also klar, ja, genau, kann ich jederzeit wiederholen. Es ist kein Problem für mich.
Es ging darum, dass du gemobbt wurdest, und zwar nicht nur von Schülern, sondern hauptsächlich von dem Lehrer, wenn ich das richtig verstanden habe. Und also für die Leute, die es genauer wissen wollen, hört euch gerne mal die Folge an. Wie gesagt, das ist die September-Folge von Hotel Matze. Und du hast einen sehr schönen Satz gesagt, und zwar, dass deine Eltern... Das Thema ist super wichtig, dass du an der Schule bleibst und diesen Konflikt angehst. Und da sind natürlich meine Signalglocken angegangen, sagten mir, das ist ja perfekt mit Konflikte angehen. Und ja, wie würdest du das jetzt einordnen, wenn du jetzt nochmal drüber nachdenkst, war es eine positive Entscheidung, diesen Konflikt direkt anzugehen und in dieser Schule zu bleiben?
Ja, das ist super schwierig, finde ich. Weil also jede Entscheidung, die du triffst, ist ja zunächst mal richtig, weil du sie ja getroffen hast, und überhaupt eine Entscheidung zu treffen, ist, glaube ich, immer gut. Aber, und nachher kann man ja immer sagen, war scheiße. Weil das ist so, Aber das wusstest du ja nicht. Deswegen, es gibt ja keine falschen Entscheidungen. Das, was du in dem Moment tust, ist immer okay. Und sich danach also zu reflektieren und zu sagen, wenn ich diese Entscheidung jetzt nochmal treffen könnte, würde ich es vielleicht anders machen. Also ich würde mich jetzt schon fragen, wenn ich diese Entscheidung für mein Kind treffen würde, ob ich das Kind diesen Druck aussetzen möchte. Und ob es so wichtig ist, diesen Kampf zu gewinnen. Also es ist ja auch immer, welchen Kampf kämpfst du, ja? Ist es wichtig, sich mit diesem Mobbing und so auseinanderzusetzen? Und wenn ja, wie lange? Und den Lehrern? Und muss es sein? Und was ist die Alternative? Und meine Eltern haben das ja nicht mal eben so entschieden, sondern die haben ja super viel mit mir darüber geredet und den Lehrern und haben Alternativvorschläge und bla bla bla. Also die haben sich das ja dann so überlegt. Aber na klar habe ich da voll die Macke gekriegt. Wollte das ja nicht, also ich war halt 16, mega in der Pubertät, hatte plötzlich keine Freunde mehr und musste dann dort so bestehen und habe mir voll den Panzer zugelegt. Und bis ich wieder so in Kontakt gekommen bin mit dem, was ich vielleicht irgendwie selber bin und wie es ist, anders zu sein oder mit sich selber okay zu sein, es hat ein bisschen gedauert. Aber klar hat mir das auch voll geholfen, so eine Art Resilienz zu entwickeln und Sachen durchzuziehen und Sachen dann trotzdem fertig zu machen, auch wenn sie super schwierig sind. Was aber vielleicht auch bescheuert ist. Ich denke manchmal bei Leuten so, voll geil, dass du ihr die Schule, also brich die Schule ab, brich dein Studium ab, scheiß drauf, bringt dich gerade eh nicht weiter, gründe irgendwas, wird vielleicht super erfolgreich. Wenn du merkst, dass die Gründung scheiße ist, mach halt einfach was anderes. Also ich bin großer Fan eigentlich von Abbrechen auch. Aber ich kriege das gar nicht mehr hin, weil ich so trainiert darauf bin, immer Sachen so immer weiter zu machen, was auch voll schlecht sein kann. Manchmal macht man ja auch das Falsche immer weiter. Also ich weiß es nicht.
Gibt es auch Konflikte, die einfach zu groß sind, um sie auszufechten?
Ja, klar.
Zum Beispiel?
Ja, das ist ja voll die Entscheidung, ne? Also kann man das aushalten? Es gibt ja bestimmte, also zum Beispiel als Einhorn verklagt worden ist am Anfang, wir sind ja ein paar Mal verklagt worden von einem Mitbewerber, mussten wir uns dazu entscheiden, wollen wir diesen Prozess gewinnen? Also wollen wir kämpfen, um dann vielleicht den Prozess gewinnen? Oder womit wollen wir unsere Zeit verbringen? Und wir haben bewusst diesen Konflikt nicht eskalieren lassen. Wir haben mit denen geredet, wir haben die Strafen bezahlt, wir haben keine Widerworte gegeben, wir haben die Sachen verändert, auch wenn es teilweise vielleicht nicht irgendwie, also da waren schon Sachen bei, wo wir gedacht haben, so okay, also ist es jetzt wirklich so schlimm? Hätte man schon auch was gegen tun können und gegenklagen und so. Das sind ja einfach nur zwei Meinungen. Wir haben einfach gesagt, nee, auf gar keinen Fall. Wir wollen ja was anderes machen. Es geht nicht um den Konflikt, es geht darum, wie wir die Zukunft gestalten wollen. Und das werden wir nicht vor Gericht entscheiden, da haben wir keinen Bock drauf. Und dann sind wir diesem Konflikt total aus dem Weg gegangen. Das war, glaube ich, eine ziemlich gute Entscheidung. Sonst hätten wir die ganze Zeit im Gericht sein. Das macht dich ja auch voll bitter. Also diese Kämpferei, das ist ja voll scheiße, das ist ja keine gute Energie.
Ja. Ja, wir hatten auch schon mit Matthias Schrenn, haben wir auch in einem anderen Podcast schon darüber geredet oder in einer anderen Folge. Also es gibt ja immer erst diese innere Verhandlung. Also gehe ich in diese Verhandlung, gehe ich in diesen Konflikt? Und man muss halt abwägen, ob sich das wirklich lohnt. Und das ist ja genau das, was du gerade sagst. Also nochmal zu reflektieren, ob es sich lohnt, jetzt da ewig lang so einen Rechtsstreit zu haben. Oder einfach zu sagen, komm, wir wollen weiter als Firma kommen, wir machen jetzt, bezahlen jetzt da den Schmarrn und machen weiter. Ja. Und das finde ich total wichtig, dass man das im Hinterkopf behält.
Das schließt ja auch so ein bisschen an das an, was du zu Beginn gesagt hattest, dass man einfach sein Ziel niemals aus den Augen verlieren lassen sollte. Und wenn man sein Ziel kennt, dann weiß man, lohnt es sich, diesen Konflikt jetzt auszufechten oder nicht.
Ja,
sehr cool. Ich finde das eigentlich ein sehr schönes Schlusswort. Ich sehe gerade, es ist schon 15.28 Uhr. Du hast gesagt, bist du verabredet.
Ja, jetzt sind wir im Ziel angekommen, sozusagen.
Wir sind im Ziel. Es war quasi... Haben wir
Punktlandung.
Mit was haben wir angefangen, dass wir noch eine Ringkomposition zusammen bekommen? Elefant im Raum, Einhorn.
Der Elefant ist
die Gründungsgeschichte. Definitiv so elegant wie ein Elefant im Ziel
ankommt. Ein Einfand.
Der Elefant hier im Raum, das war eine sehr geile Folge. Das war es definitiv. Ich bedanke mich nochmal bei dir, dass du dir Zeit genommen hast. Und hoffentlich, wenn Corona hier irgendwann mal vorbei ist und wir uns wieder halbwegs normal bewegen können, komme ich gerne mal wieder nach Berlin und wir wollten uns immer wieder in Berlin treffen. Haben wir es, glaube ich, noch nie geschafft. Aber das steht auf meiner Liste, vielleicht ist auch auf deiner. Und
da wird ein bisschen gezwinkt, Augenbrauen hochgezogen.
Ja, das machen wir.
Ja, machen wir, perfekt. Und ja, danke Miriam auch für dich, dass du, oder auch an dich, dass du wieder dabei warst.
Ja, sehr gerne.
Ein großes Dankeschön an alle unsere Hörer. Ich hoffe, es hat euch genauso gut gefallen wie
uns. Und Hörerinnen.
Und, einiges daraus mitgenommen. Und Hörerinnen, Entschuldigung, natürlich.
Lasst uns eine Bewertung auf iTunes da, das ist wichtig für unser Ranking, das wäre mega nice von euch.
Genau. Genau, folgt uns auf Instagram unter @hsdg_negotiate. Und ja, wie gesagt, Dankeschön. Und wir hören uns dann in 2 Wochen bei der nächsten Folge. Und bis dahin, ciao.
Ciao.
Dir noch eine schöne Weihnachtszeit, Philipp.
Danke euch auch. Merry Christmas.
Frohe Weihnachten.
Bleib gesund.
Ja, und ja, du
schön auch. Schön Kondome benutzen. Ne?
Und natürlich, Kondome.
Stay gut safe. Gefühl
dabei, weil ja. Nachhaltig natürlich. Genau. Sehr gut. Dann
tschüss.
Ciao.